Lukas 18 sind wir heute Morgen. Letzte Woche Lukas 17 fertig gemacht, also machen wir heute in Lukas 18 weiter. Einer der peinlicheren Momente in meiner Laufbahn war mal, als ich in Darmstadt Lobpreis geleitet habe. Und es war diese Zeit, wo ich hier morgens Gottesdienst gemacht habe und abends in Darmstadt. Und ich hatte wieder mal sehr wenig geschlafen, so 2-3 Stunden, weil ich noch lang vorbereitet habe für die Predigt. Und dann war ich so müde und auf jeden Fall, ich bin während dem Lobpreisleiten eingeschlafen. Also ich habe so gesungen und irgendwann sind die Worte zu irgendwann geworden. Und weißt du, ob euch das schon mal passiert ist? Im Gottesdienst seid ihr schon mal eingenickt? Ihr könnt es ruhig zugeben, mir ist es schon passiert. Also manchmal ist es der Blutdruck, manchmal ist es, dass wir zu wenig geschlafen haben. Ich hoffe, dass es zumindest die meiste Zeit nicht ich bin, dass die Predigt so langweilig ist. Es ist besser, ihr schlaft hier als irgendwo in der Kneipe. Also ich sehe das auch ganz locker. Aber kann es manchmal sein, oder? Dass es so ist in unserem Leben auch, dass wir manchmal müde werden in unserem Leben als Christen. Dass wir müde werden, so gegen den Strom der Welt zu schwimmen, wo wir manchmal anecken oder verfolgt werden, vielleicht sogar ausgelacht werden. Zumindest dafür, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir müde werden, geistig diszipliniert zu sein und diesen geistlichen Kampf zu kämpfen, in dem wir drinstehen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über diese Versuchung, leiser zu treten. Irgendwo halt ein ganz normales Leben zu leben, vielleicht ein paar Kompromisse einzugehen. Ein großer Teil der Menschen lebt so, als ob Gott nicht existieren würde. Als ob Gott nicht zu uns gesprochen hätte. Das war schon immer so. Jesus hat uns letztes Mal gesagt, es wird so sein, wenn Jesus wiederkommt. Menschen leben für das Hier und Jetzt. Und das ist ein Problem für uns, das wir haben. Diese Welt, das Sichtbare, das Materielle, das kann so einnehmend sein, dass wir leicht die Ewigkeit und Gottes Reich, das Geistliche, vergessen können. Letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Zweite Problem, was wir manchmal haben, ist, dass es vielen gottlosen Menschen zumindest scheinbar besser geht, als denen, die Gott fürchten. Vielen gottlosen Menschen, zumindest materiell, äußerlich gesehen, irdisch betrachtet, geht es richtig gut. Und so manche gottesfürchtige Menschen, die Jesus wirklich lieb haben und ihm mit ganzem Herzen nachfolgen wollen, müssen manchmal leiden und werden vielleicht sogar angefochten dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Kein vielleicht, sondern was Sicheres. Kommen vielleicht gerade materiell so durch. Sagen wir, du hast deinen Job verloren, weil du dich geweigert hast, irgendwo bei dem Betrug mitzumachen, den dein Chef vielleicht machen wollte, weil du dich weigerst zu lügen und weil du ehrlich bist. Und dann siehst du Menschen um dich herum, die ungerecht leben und die böse leben eigentlich und die irdische Segnung genießen. Vielleicht siehst du den Abtreibungsmörder vorbeifahren in seinem Mercedes oder den Drogendealer, der in seiner tollen Karre rumfahrt oder der Banker, der dir die faulen Kredite verhökert hat. Lebt in seiner riesen Villa, während du unter der Wirtschaftskrise leidest. Oder vielleicht dieser Kollege, der ein linkes Ding gedreht hat und er wird befördert dafür und du wirst übergangen, weil du zu ehrlich bist. Der Schulkollege, der bessere Note bekommt, weil er schummelt. Vielleicht siehst du deine egoistische Cousine oder so, die keine Kinder hat, die nicht an andere denkt und die kann sich materiell mehr leisten als du, die kann auf diese tollen Urlaube fahren als du, der sich Zeit nimmt für den Gottesdienst und der in die Kinder investiert und auch an den Nächsten denkt, anderen Menschen dient. Und manchmal können uns diese Dinge wurmen, oder? Könntest du das Gefühl haben, es geht nicht wirklich gerecht zu in dieser Welt? Diese biblische Erfahrung dem Psalmisten ging so im Psalm 73. Wer das mitlesen will, kann das aufschlagen. Psalm 73, Abvers 2. Das ist ein Psalm von Asaf. Da schreibt der Psalmist: Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Dann beschreibt er die, die sind stolz, sie sind gewalttätig. In Vers 8, sie höhnen und reden in Bosheit. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Ach, Gott. Siehe, dies sind Gottlose und immer Sorglose erwerben sie sich Vermögen. Für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht meiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Habt ihr manchmal so ähnliche Gedanken? Vielleicht nicht ausgesprochen, aber vielleicht auch nur so unbewusst in eurem Herzen. So diese Gedanken, ist es wirklich wert, Jesus nachzufolgen? Das Gefühl vielleicht, es bringt nichts in dieser Welt, für Gott zu leben, Gott nachzufolgen. Lest weiter im Vers 17. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende, das Ende der Gottlosen. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, wir würden heute sagen, es hat mich gewurmt in meinem Herzen, was er beobachtet hat, da war ich dumm, sagt er, und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Was war die Lösung dieses Problems, wo sein Herz verzagt ist, weil er die Ungerechtigkeit in dieser Welt, in diesem Leben gesehen hat? Die Lösung war Gemeinschaft mit Gott. Das hat mich gewurmt, bis ich hineinging in dein Heiligtum. Gemeinschaft mit Gott, das hat alles wieder in die rechte Perspektive gerückt. Ich mag nicht alles haben, was diese Welt hat, materiell, aber ich habe eines, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und wirklich, wenn ich Gott habe, dann habe ich alles. Weil ihm gehört alles. Und wirklich, die Beziehung mit Gott ist unbezahlbar. Oder? Im wörtlichen Sinn eigentlich auch, die Beziehung mit Gott ist unbezahlbar. Du kannst es nicht erkaufen. Du kannst es nur schenken lassen von Jesus. Aber es hat unendlichen Wert. Wenn du ein Mensch bist, der gerettet ist, der Gemeinschaft hat mit Gott, ist unvergleichbar. Ist wertvoller als alles Gold und alles Geld und aller Ruhm dieser Welt. Gemeinschaft zu haben mit ihm. Im Psalm 16 sagt der Psalmist, du wirst mir kundtun den Weg meines Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Diese Freude der Gemeinschaft mit Gott. Psalm 40, ganz bekannter Vers auch, oder ganz bekannte Schriftstelle. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das sind die, die nicht müde werden in diesem Leben, die Gott vertrauen. Und auch hier im Kapitel 18 in Lukas, Vers 1. Er, Jesus, sagte ihnen, seinen Jüngern, auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Das ist die Lösung. Seht hier alle Zeit, spricht von einem Lebensstil. Ein Lebensstil, in dem wir im Gespräch sind mit Gott, in Gemeinschaft sind mit Gott. Denkt jetzt, wenn wir von Gebet sprechen, nicht nur daran, irgendwie ein Fürbittegebet oder irgendwo, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es gibt viele verschiedene Formen von Gebet. Das, was wir heute Morgen getan haben in Liedern, wenn wir zu Gott singen. Anbetung ist eine Form von Gebet. Einfach mit Gott irgendwas besprechen, wenn ich was in der Bibel lese, mit Gott drüber reden, das ist Gebet. Fürbitte, wenn ich für jemanden bete, ein Anliegen zu Gott bringen, das ist Gebet. Auch einfach still zu sein vor Gott und ergriffen zu sein von ihm, das ist Gebet. Vielleicht einen schönen Sonnenuntergang zu sehen und sagen, preis dich, Jesus. Oder zu sagen, danke Herr, im Herzen, wenn er uns beschützt hat in der Situation. Oder in Nehemia haben wir so Stoßgebete. Während er mit dem König redet, schickt er ein Gebet in seinem Herzen zum Himmel. Das ist Gebet. Ich glaube einfach, wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten, das ist Gebet. Also denkt nicht eingeengt, wenn wir über Gebet reden hier. Die Essenz von Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Can you close the door, Schatz? Thank you. Ich habe das vergessen vorhin. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, oder? Das ist, was Gemeinschaft ausdrückt. Ist Kommunikation eigentlich, oder? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft, dann meint es Kommunikation, Beziehung. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Es geht im Gebet nicht so sehr darum, dass wir irgendwas vollbringen. Wir beten, um Gottes Arm zu bewegen und schon gar nicht darum, dass wir Gott irgendwie rumdirigieren. Nee, er ist Gott, wir sind die Geschöpfe, nicht umgekehrt. Wir sind seine Diener, nicht er unserer. Erhörtes Gebet ist ein Nebenprodukt eigentlich. Worum es Gott, glaube ich, vor allem geht, ist Gemeinschaft mit uns zu haben, mit seinen Kindern. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und dann legt er uns seine Wünsche auf unser Herz und dann beten wir, bringen Gott diese Anliegen und weil wir seinem Willen gemäß beten, wird unser Gebet erhört und wir werden zu Mitarbeitern Gottes. Vollbringt seinen Willen durch unser Gebet. Das ist eine wunderbare Sache. Aber worum es Gott vor allem geht, ist Beziehung. Wie ein Vater mit seinem Kind. Papa möchte, zumindest ein guter Papa, möchte seinen Kindern Gutes tun. Muss man nicht lange verbiegen. Ich meine, das ist das Herz eines Vaters. Ich möchte, dass meinen Kindern gut geht. Und so, wenn das Kind kommt und sagt, oh Papa, kann ich bitte... Und der Papa weiß, okay, ja, das ist gut für das Kind. Ja, klar. Hier hast du. Aber worüber sich der Vater vor allem freut, ist, dass das Kind zu ihm kommt. Es geht nicht so sehr, was zu bekommen, sondern um Gemeinschaft. Darum geht es auch Gott. Und wenn wir zu Gott kommen, ist eine wunderbare Sache. Es erfrischt uns. Es stärkt uns, es beschenkt uns. In Lukas 11 hat Jesus gesagt, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wenn wir beten, das macht uns frei von Angst und Sorgen. Denkt an Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, selbst das Verstehen, der höher ist als unser Verstand. Dieser Friede Gottes wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir zu Gott kommen, da gewinnen wir Klarheit, da bekommen wir neue Führung. Gebet verändert uns. Gemeinschaft mit Gott verändert uns. Gebet verändert die Welt. Gott erhört uns, wir werden Mitarbeiter Gottes im Gebet. Und so, wenn wir diesen Vers lesen, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollen, es scheint, das ist unsere Option. Entweder zu beten, Gemeinschaft zu haben mit Gott oder zu ermatten in dieser Welt. Wie geht's dir mit deinem Gebetsleben? Wie geht's dir mit deiner Beziehung mit Gott? Und ich frage das nicht, um zu verdammen, das ist nicht meine Absicht. Ich glaube, die einfachste Art, um Christen ein schlechtes Gewissen zu machen oder zu verdammen, ist, über Gebet zu reden. Weil wir, denke ich, meistens das Gefühl haben, wir beten nicht genug. Ich glaube, das ist auch deswegen, weil wir geschaffen sind für den Himmel eigentlich, für perfekte Gemeinschaft mit Gott. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Einfach einen Pastor zu verdammen, frag ihn, wie sein Gebetsleben ist. Mir geht es nicht anders. Also es geht mir nicht darum, irgendwo so einen Schuldtrip auf irgendwem zu legen. Aber wie ist sein Gebetsleben? Ist Gemeinschaft mit Gott was, was du regelmäßig pflegst, was natürlich ist für dich? Vielleicht ist es dran, unsere Prioritäten zu ordnen an dem Punkt. Wie geht es uns als Gemeinde? Seid ihr zufrieden mit unserem Gebetsleben als Gemeinde? Ich weiß nicht. Es gibt einige Frauen, die regelmäßig beten und einige wenige, die sonntagmorgens früher hierher kommen, um zu beten. Ich möchte euch herzlich einladen, dabei zu sein. Wir haben extra unsere Gebetszeit an Sonntag gelegt, dass ihr nicht nochmal extra Termin extra hierher fahren müsst. Überlegt mal, vielleicht eine Dreiviertelstunde früher aufzustehen. Wir treffen uns jeden Sonntag um 9.45 Uhr. Wir treffen uns eh schon relativ spät zum Gottesdienst. Verglichen zu anderen Gemeinden. Aber einfach zusammenzukommen. Auch unsere Anliegen gemeinsam vor Gott zu bringen. Gemeinschaft zu haben mit Gott im Gebet, im Reden mit ihm. Ja, und dann kommen wir zusammen und beten ihn an, eine andere Form von Gebet, das hört nicht auf. Und hoffentlich geht es weiter, wenn wir hier rausgehen bei der Tür und es ist wirklich so, wie es Jesus hier beschreibt, dass wir alle Zeit beten. Das ist was Natürliches. Dass unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet sind, dass wir in Gespräch sind mit ihm. Den ganzen Tag hindurch, jeden Tag, nicht nur sonntagmorgens. Jemand hat es mal überspitzt so ausgedrückt. Am Sonntagmorgens sieht man, wie populär das Lobpreisteam ist. In der Bibelstunde unter der Woche sieht man, wie populär der Pastor ist. Im Gebetstreffen sieht man, wie populär Jesus ist. Ist ein bisschen überspitzt. Aber Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist Herz nach Gott haben, gebahnte Wege im Herzen haben, von spricht der David. Gebet ist so wichtig. Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich möchte euch einladen, wirklich ganz im Herzen dabei zu sein, wenn wir Gott anbeten hier. Anbetung ist nicht, wir singen ein paar Lieder vor der Predigt. Und naja, ich bin jetzt so der Sänger, also komme ich halt ein bisschen später. Nee, es ist wichtig. Es ist eine wunderbare Zeit, wo wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Das gehört dazu. Auch füreinander zu beten. Fühlt euch frei, auch während der Anbetungszeit zu beten. Gott Danke zu sagen, Gott zu preisen. Vielleicht ein Anliegen vor Gott zu bringen. Ich denke, es soll Raum sein dafür. Unsere Gemeinde ist klein genug, dass wir jeder einander hören können. Anbetung ist was wir gemeinsam machen. Nutzt die Angebote, nach dem Gottesdienst für euch beten zu lassen oder füreinander zu beten. Gebet ist was Wunderbares, ist was Wichtiges. Ich denke, wir könnten noch so viel stärker sein, wenn wir diese Angebote, die Gott uns wirklich gibt, nutzen würden. Diese Angebote, ihm zu begegnen. Galater 6, Vers 9, da heißt es, Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also es ist wichtig, dass wir erfrischt sind, dass wir zugerüstet, dass wir geleitet werden im Gebet, als Einzelne, als Gemeinde, dass wir nicht ermatten. Das Wichtigste im Leben eines Christen ist die stille Zeit mit Gott. Tägliche Gemeinschaft mit Gott, ein Ort zu suchen, wo man nicht abgelenkt ist, still zu werden vor ihm. Unser Herz auf ihn auszurichten, Bibel aufzuschlagen, zu lesen, auf ihn zu hören, dann mit ihm zu reden im Gebet. Das ist das Wichtigste im Leben eines Christen. Diese persönliche Beziehung, diese persönliche stille Zeit mit Gott. Und es ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir zusammen beten. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, hat einen Zweck. Jesus sagt uns den Zweck dieses Gleichnisses gleich am Anfang. Ist ungewöhnlich, meistens erklärt es am Schluss, aber hier sagt Jesus es gleich am Anfang. Es geht darum, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten. Das Wort ermatten bedeutet so viel wie müde werden, entmutigt werden, so vielleicht sogar diese Bereitschaft aufzugeben. Wäre man manchmal müde zu beten und Gott zu suchen? Geht es auch manchmal so, dass ihr müde werdet? Ich wäre oft müde, wörtlich. Deswegen, ich kann am besten beten, wenn ich spazieren gehe. Spazieren gehen mit Gott. Abends im Bett, wunderbare Art einzuschlafen. Fang an zu beten und... Warum ist das so, dass wir oft so müde sind, dass es oft so beschwerlich ist, zu beten? Ich denke, ein Grund ist unsere geistliche Trägheit. Letzte Woche darüber gesprochen, dass wir von Natur aus geistig träge sind. Besonders Fürbittegebet für andere Menschen, das ist geistliche Arbeit. Das kostet geistliche Energie. Und unser Fleisch mag das nicht. Wir müssen manchmal unseren Schweinehund überwinden, um da diszipliniert zu sein. Ich glaube, ein zweiter Grund ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, oh, ich habe keine Zeit für stille Zeit oder keine Zeit für Gebet. Ursache dafür sind eigentlich falsche Prioritäten. Wir haben eigentlich alle gleich viel Zeit. Die Frage ist nur, wofür nehmen wir uns Zeit? Es ist ein schlechtes Zeitmanagement. Und ich rede zu mir selbst, wir lassen zu oft zu, dass wir getrieben werden von diesen Dingen, wo wir denken, ah, das muss erledigt werden und das muss erledigt werden. Dritter Grund ist, warum wir manchmal müde werden zu beten, ist, dass wir, wenn wir beten, nicht immer ein sofortiges Resultat sehen. Manchmal können wir uns sogar schuldig fühlen. Geht es euch manchmal so? Wir beten, verbringen vielleicht eine Stunde im Gebet oder vielleicht sogar zwei Stunden und irgendwann nachher denken wir, oh, wir haben eigentlich nichts vollbracht. Ich persönlich bin einer, der gern anpackt, der gern sichtbare Resultate sieht. Beim Gebet ist es nicht immer so. Ich meine, es verändert uns. Das ist oft das Größte, wenn wir Gemeinschaft mit Gott pflegen. Es gibt uns eine himmlische, ewige Perspektive. Es gibt uns diesen Frieden, diese Ruhe in unserem Alltag, wenn wir dann in Situationen reingehen. Aber oft beten wir für Dinge und es ist nicht gleich dieses sichtbare Resultat da. Und das macht es uns manchmal schwer, mir zumindest. Ich bin eher so veranlagt, ich arbeite gern und sehe Resultate. Mir fällt es oft schwer, ruhig zu werden und zu beten. Und der vierte Grund, lasst uns das nicht vergessen, wir sind in einem geistlichen Kampf. Ob wir das wollen oder nicht. Und wir haben geistliche Feinde. Und der Teufel und seine Dämonen wollen nicht, dass wir beten. Weil Gebet ist eine geistliche Waffe in unserer Hand. Und die Kerle wissen, wie effektiv Gebet ist. Dann stellt euch vor einen Straßenkampf. Vielleicht so aus dem Film, diese Kung-Fu-Fighter. Und da ist einer mit einem Messer in der Hand und der andere hat kein Messer und versucht sich zu verteidigen. Worum dreht sich dieser ganze Kampf? Dreht sich um die Waffe, oder? Weil diese Waffe ist bestimmend für den Ausgang des Kampfes. Deswegen wird er versuchen, dem die Waffe zu entreißen, und genau dasselbe versucht der Teufel. Der Teufel wird alles versuchen, alles zu tun, um uns vom Gebet fernzuhalten. Wir kennen es aus eigener Erfahrung. Ihr setzt euch hin, um zu beten, und plötzlich rasen die Gedanken. Ablenkungen, das Telefon läutet, plötzlich fällt dir alles ein, was du noch tun musst. Wirst müde, schläfst ein. Diese stillen Zeiten mit Gott sind die am heißesten umkämpften Zeiten, glaube ich, in unserem Leben. Der Teufel weiß das, was Jesus gesagt hat in Johannes 15. Er kennt die Bibel. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er kennt diese ganzen Verheißungen, dass Gott uns erhört, wenn wir zu ihm kommen. Das Gebet, was bewirkt. Vor allem will der Teufel uns natürlich von Gemeinschaft mit Gott fernhalten. Will uns vom Gebet fernhalten. Weil das ist unsere Lebensquelle. Also deswegen müssen wir ganz praktisch Zeit machen. Wir werden eine Zeit finden für stille Zeit. Wir müssen Zeit machen. Wir müssen diesen stillen Ort finden in unserem Leben, wie immer das konkret ausschaut. Vielleicht ist es ein lauter Ort. Weiß nicht. Ich habe, wenn ich stille Zeit mache, immer einen Zettel bei mir liegen. Wenn diese Gedanken kommen, was ich noch machen muss, schreibe ich auf, dass ich es nicht vergesse. Dann gebe ich es ab, dass es wieder weg ist. Manchmal ist es hilfreich, laut zu beten. Wie gesagt, rauszugehen, spazieren zu gehen und laut mit Gott zu reden. Das halt hilft mir, nicht abgelenkt zu werden. Aber unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere persönliche Beziehung mit Gott, das ist überlebenswichtig. Wenn wir uns davon abhalten lassen, dann brennen wir aus, geistlich. Und dann gelingt es dem Teufel oder was immer uns ablenkt, uns unschädlich zu machen. Und dann bringen wir wenig Frucht in unserem Leben. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich könnte jetzt noch 2 Stunden über diesen einen Vers reden, aber wir wollen das Gleichnis noch durchmachen. Deswegen lasst uns weitergehen. Das ist eine Ermutigung hier. Jesus sagt ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Er möchte sie ermutigen durch dieses Gleichnis. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. War ein böser Mensch, das war ein Mensch, der hatte keine Ehrfurcht vor Gott und er hatte auch keinen Respekt vor den Menschen. Im Kontext, wenn wir weiterlesen, dem Richter war eigentlich alles egal, dem waren die Menschen egal. Das war ihm egal eigentlich, ob die Recht bekommen oder nicht. Das Recht war ihm egal, das ist ein toller Richter. Ne? Gott und die Menschen waren ihm egal, das Recht war ihm egal. Was bleibt über? Wer er selbst. War ein selbstsüchtiger Egoist. Und da besteht oft ein Zusammenhang. Wir haben die erste Tafel des Gesetzes, die unsere Beziehung mit Gott anlangt. Du sollst keine Götter neben mir haben und so weiter. Und dann die zweite Tafel des Gesetzes, da geht es um unsere Beziehung mit den Menschen. Vater und Mutter ehren, nicht begehren deines Nächsten gut und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt die 10 Gebote. Aber das ist ein Zusammenhang. Wenn unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann ist unsere Beziehung mit den Menschen meistens auch nicht in Ordnung. Und hier haben wir einen gottlosen Richter und der liebt auch nicht seine Nächsten. Ein Zusammenhang. Das nächste ist in Vers 3. Der Richter und dann im Vers 3, es war aber eine Witwe in jener Stadt. Witwe war eine sehr benachteiligte Frau in der damaligen Gesellschaft. Sie hatte keinen Mann, der sie beschützen könnte, der sie verteidigt hätte. Ihr Wort als Frau hat damals nicht viel gegolten und höchstwahrscheinlich war sie auch arm als Witwe. Das waren oft die Ärmsten der Armen. Und diese Witwe, die kam zu ihm, zu dem Richter und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Also offensichtlich gab es da irgendeinen Menschen, der hat ihre Schwachheit gesehen und hat ihre Schwachheit ausgenutzt und sie übers Ohr gehauen. Hat ihr Unrecht angetan. Vielleicht hat die Lebensversicherung sich geweigert zu zahlen nach dem Tod ihres Mannes. Er war eher der Bruder des Mannes, der sich geweigert hat, sie zu versorgen oder sowas. Wissen nicht genau, was es war, aber irgendjemand hat ihr Unrecht angetan und sie kommt zu den Richter. Es war eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Also diese Frau kommt zu dem Richter um Hilfe und der Richter hat keinen Bock. Sie sagt zu ihm, verschaffe mir Recht, Richter. Und der Richter sagt, aber wen interessiert's? Es war ihm egal. Nimmt sich keine Zeit für sie. Er ignoriert sie und ihr Anliegen. Er sagt, ah, füllen Sie mal das Antragsformular auf den Antrag des Antragsformulars aus und dann schauen wir, ob wir irgendwann mal dazu kommen. Ihr kennt das, wie es so läuft in dieser Welt. Eine Zeit lang wollte er nicht, steht hier. Aber dann lesen wir weiter, eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, war zumindest ehrlich zu sich selbst, weil ich schon ein egoistisches Schwein bin, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Eine Zeit lang wollte er nicht, aber die Witwe kam immer wieder zu ihm. Dieses Wort kam im Vers 3 ist in einer fortdauernden Zeit. Das heißt, diese Frau kam ständig zu ihm. Wenn der Richter morgens in sein Büro kam, war diese Frau die Erste, die da gestanden ist. Er sagt, Richter, verschaffen wir Recht gegen meinen Widersacher. Als sie in die Pause gegangen ist zu McDonald's, die Witwe saß da an dem Tisch. Richter, verschaffen wir Recht gegen meinen Widersacher. Als sie wieder zurückgekommen ist von der Pause und in den Aufzug einsteigt, geht die Tür auf, die Witwe steht da. Richter, ich muss mal mit dir reden, verschaffen wir Recht gegen meinen Widersacher. Und das ging vielleicht tagelang, vielleicht wochenlang so. Wissen nicht, eine Zeit lang steht hier. Und so sagt der Richter, wenn ich auch schon Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Die Alte nervt. Dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre, dass die mir nicht am Ende noch ein blaues Auge haut. War eine resolute Frau, diese Witwe. Vielleicht kennt ihr solche Frauen. Und der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Dieser ungerechte Richter gibt dieser Witwe Recht, nicht weil er Gott fürchtet oder weil er ein Herz für seine Nächsten hat oder weil ihm Gerechtigkeit ein Anliegen ist, sondern schlicht und einfach, weil sie nervt und weil er Angst davor hat, dass er ein blaues Auge kriegt von ihr. Er gibt ihr Recht, er hört auf sie, einfach um sie loszuwerden. Und dann haben wir hier einen Kontrast im Vers 7. Gott aber. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und beachtet den Kontext. Die Zeit, auf die Jesus sich bezieht, ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Sehen wir im nächsten Vers. Da sagt Jesus, wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also der Kontext ist dasselbe Kontext wie letztes Mal, Kontext vom letzten Gericht. In diesem Gleichnis zeichnet Jesus einen Kontrast. Die Witwe kommt zu einem ungerechten Richter, aber unser Gott ist absolut gerecht. Er ist die Gerechtigkeit in Person, das ist sein Charakter. Unser Recht ist nach seinem Charakter definiert. Also Gott ist absolut recht. Der Richter wollte der Witwe nicht Recht verschaffen. Unser Gott will Recht verschaffen und er wird es tun. Er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird gerecht richten. Die Witwe nervt den Richter. Sie ist ihm lästig. Hier lesen wir, wir sind Gottes Auserwählte. Diese Frau war eine Witwe. Wir sind die Braut Christi. Wir sind Kinder Gottes. Seine Braut, die Geliebten des ewigen Richters. Der Richter ist nicht interessiert an der Witwe. Wir wissen, dass Gott uns leidenschaftlich liebt. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist dieser Kontrast, wenn dieser ungerechte, lieblose Richter dieser Frau schon Recht verschafft, wie viel mehr wird unser Gott uns Recht verschaffen an seinem Gerichtstag. Wir müssen seinen Arm nicht verbiegen. Wir müssen Gott nicht irgendwie manipulieren, dass er gerecht richtet. Wir können ihn auch nicht manipulieren. Er wird Gericht nicht lange hinauszögern oder Gerechtigkeit. Wenn wir an ihn herantreten, als unseren Richter, lesen wir hier, wird er unverzüglich Recht geben. Und Gott sei Dank möchte ich sagen, mehr als Recht. Er wird uns auch Gnade geben. Gnade, unverdiente Gunst, hat uns in Jesus Gnade gegeben. Aber am Tage seines Gerichts wird es gerecht zugehen. Er wird Gerechtigkeit sprechen, er wird Recht sprechen, alles wird Recht werden. Am Ende, wenn wir zurückschauen auf unser Leben und vorausschauen auf die Ewigkeit, wird alles völlig gerecht sein. Manchmal geht es uns so in unserem Leben mit dem Psalmisten. Wir sehen die Ungerechten, dass denen gut geht und dass sie es manchmal einfacher haben als wir und leicht haben und Erfolg haben. Und dann die, die treu sind, die werden ausgenutzt und werden verfolgt und haben Nachteile und haben es vielleicht schwerer. Das ist in diesem Leben. Aber am Ende wird alles völlig gerecht sein und völlig gut sein. Es wird niemanden geben, der sich ungerecht behandelt fühlt. Und Jesus sagt, wir müssen für jedes Wort Rechenschaft abgeben. Also Gott wird ein gerechter, genauer Richter sein. Für jedes Wort müssen wir Rechenschaft abgeben vor ihm. Und wenn wir eines Tages im Himmel sind, werden wir nicht neidisch sein auf die Ungerechten in dieser Welt. Wir werden nicht neidisch zurückblicken. Und wir werden uns auch nicht benachteiligt fühlen gegen den Menschen, die uns Unrecht angetan haben und die uns verletzt haben. Und genauso auf der anderen Seite, die, die in der Hölle sitzen werden, werden nicht sagen, das ist unfair. Nee, sondern sie werden sagen, Gott, du bist wahr und gerecht. Die werden nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwo benachteiligt sind. Die anderen werden nicht das Gefühl haben, dass die ihnen irgendwas voraus haben. Sondern jede einzelne Sünde wird gesühnt sein und jedes Unrecht wird gesühnt sein. Entweder durch Jesus am Kreuz, dass er das Gericht für deine Sünden auf sich genommen hat, oder du musst sie selber tragen. Aber der Punkt ist, das Leben hier in dieser Welt, in dem Hier und Jetzt, ist nicht immer fair und nicht immer gerecht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber das Leben hier und jetzt ist nur ein winziger Ausschnitt von dem gesamten Leben. Wir werden noch die nächsten Billiarden, Millionen von Jahren leben. Also ein winziger Abschnitt dieser 30, 40, 50, 70, 90 Jahre, die wir hier leben. Und als Ganzes betrachtet, wird es gerecht sein. Diese ungeborenen Kinder, die ermordet wurden, werden gesühnt werden. Diese Abtreibungsärzte und die Gesetzgeber, die die Verantwortung dafür tragen, die werden sich für jeden Mord verantworten müssen. Die Opfer des Holocaust, die Opfer von Stalin, von den Roten Khmeren, die werden gesühnt werden. Hitler, Stalin, wie sie alle heißen, werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Der Betrüger, der dich um dein Haus gebracht hat oder durch den du deine Rente verloren hast, wird zur Rechenschaft gezogen werden. Der Chef, der dich ungerecht behandelt hat, der wird sich verantworten müssen dafür. Die Kollegin, die dich verleumdet hat, wird sich verantworten müssen. Der Kollege, der dich gemobbt hat und der auf deine Kosten Karriere gemacht hat, wird Rechenschaft ablegen dafür. Genauso du. Du wirst für jede kleine Lüge, für jeden Tratsch, den du weiter erzählt hast, für jeden schlechten Gedanken, wirst du Rechenschaft ablegen müssen. Es wird in der Ewigkeit Gerechtigkeit geben. Aber wisst ihr was, wir werden nicht um Gerechtigkeit bitten, wir werden um Gnade bitten. Gerechtigkeit ist, dass du das kriegst, was du verdienst. Wisst ihr, was wir verdient haben? Die Hölle, das haben wir verdient. Wir werden um Gnade bitten. Aber im letzten Gericht wird es Gerechtigkeit geben. Aber jetzt gibt es Gnade hier in diesem Leben.
die uns Jesus anbietet. Unverdiente Gunst. Gerechtigkeit ist, du kriegst das, was du verdienst. Jedem das, was ihm gebührt. Barmherzigkeit, du kriegst nicht das, was du verdienst. Du baust Mist, du solltest eigentlich bestraft werden, aber du wirst nicht bestraft, das ist Barmherzigkeit. Gnade geht noch einen Schritt weiter. Gnade ist, du bekommst darüber hinaus etwas, was du nicht verdient hast. Also ein Beispiel. Ich tue der Gabi Unrecht an. Gerechtigkeit wäre, ich kriege das zurück, was ich hier angetan habe. Oder sie schaut mich nicht mehr an. Oder irgendwo gibt es eine Konsequenz, gerechte Konsequenz für meine Verfehlung gegen sie. Barmherzigkeit ist, sie tut es nicht, sie vergibt mir. Gnade wäre, Gabi sagt nicht nur, ich vergebe dir, sondern sagt, komm, ich lade dich zum Essen ein. Hier ist ein Geschenk für dich. Das ist Gnade. Wir kriegen was, was wir nicht verdient haben. Und das ist, was Gott uns anbietet. Jesus bietet dir ewiges Leben mit Gott an und Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Eine Vergebung, die du nicht verdient hast, die wir nicht verdienen können. Ihr könnt weiterlesen, Vers 9, den nächsten Absatz, geht es darum, um Selbstgerechtigkeit. Unsere Selbstgerechtigkeit macht uns nicht gerecht vor Gott. Gottes Maßstab ist Perfektion. Nicht, dass wir ein bisschen gerechter sind als vielleicht irgendwer anderer, der noch schlechter ist als wir. Aber Jesus bietet dir Vergebung an, die du nicht verdienst. Er hat es für dich verdient. Und er kann das tun, weil er die Strafe für deine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat, sich zurechnen hat lassen. Jesus ist an dein Kreuz gegangen, an deinem Kreuz für dich gestorben. Der Vater hat Jesus so behandelt, als hätte er dein Leben gelebt. Damit er dich jetzt so behandeln kann, als hättest du Jesu Leben gelebt. Ein perfektes, sündenloses, heiliges Leben. Und Jesus bietet dir dieses Leben als Geschenk an. Austausch für deine Sünden. Die Bibel spricht davon, dass er uns umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Aber du musst es annehmen, dass es für dich wirksam wird. Wie kannst du es annehmen? Ja, du musst bekennen, dass du ein Sünder bist. Übereinstimmen, ja, das stimmt Gott. Und du musst diese Vergebung, die Jesus dir anbietet, annehmen. Das heißt, du musst deine Selbstgerechtigkeit aufgeben und dein Vertrauen ganz allein auf Jesus setzen. Jesus als deinen Retter und als deinen Herrn. Einladen in dein Leben. Hast du es getan? Gibt es irgendjemanden, der es tun will? Können wir beten? Ich wollte nur die Hand heben. Ja, ich will. Einfaches Gebet. Sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich will nicht eines Tages meine Schuld selber tragen, wenn ich vor dem Richter stehe. Ich will deine Vergebung, Jesus. Ich möchte, dass das für mich gilt, was du am Kreuz getan hast. Komm in mein Leben und rette mich. Ich will dir nachfolgen von jetzt an. Ich vertraue mich dir an. Gott ist ein gerechter Richter. Gott wird absolut gerecht sein. Und am Ende dieser Zeit wird alles perfekt gerecht sein. Was tut es in unserem Leben? Na, erstens hilft uns das, wenn uns Unrecht angetan wurde, dann müssen wir nicht bitter werden darüber. Wir müssen uns nicht selbst rächen. Wir können es gerne in Gottes Hand lassen. Denkt an die Psalmen. David betet es oft. Er ist so ehrlich vor Gott. Sagt, und oh Gott, denk an die, die mir Unrecht antun. Und dreht ihnen den Hals um. Hat ehrlich gebetet, seine Gefühle, seine Gedanken bei Gott ausgeschüttet, aber er hat es in Gottes Hand gelassen. Er hat es nicht in seine eigenen Hände genommen. Ich muss mich rächen. Und das ist ein guter Weg, nicht bitter zu werden, wenn uns Unrecht angetan wird. Und das ist eine Erfahrung, die jeder von uns durchmachen wird in diesem Leben. Menschen werden uns enttäuschen, Menschen werden uns ungerecht behandeln. So ist das Leben in dieser Welt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und dieses Wissen, dass es Gott nicht übersehen hat, dass die Leute, die uns unrecht behandeln, nicht davon kommen werden, sondern dass es wirklich gerecht sein wird, das wird uns davor bewahren, zu straucheln und müde zu werden wegen dieser Ungerechtigkeit in der Welt. Ich glaube, das Zweite, was es tut, diese Gerechtigkeit Gottes zu sehen, es wird uns helfen, die Gnade zu schätzen, die wir in Jesus Christus haben. Weil wir merken, oh Mann, wenn ich das kriege, was ich verdiene, wenn ich Gerechtigkeit bekomme, dann bin ich verloren. Ich brauche Gnade. Und wenn ich das erkenne, dann tut es was mit meinem Herzen. Dann wird es hoffentlich mein Herz verändern. Sodass ich auch wie Jesus zu einem werde, der für die betet, die ihm Unrecht antun. Gott ist gerecht. Und Gott hört jedes Gebet. Und weißt du was, wenn du um Gerechtigkeit betest, dann kannst du sicher sein, Gott hört dich in dem Moment. Und er beginnt zu wirken in dieser Situation ab diesem Moment. Oft anders, als wir uns das wünschen vielleicht. Gott hat höhere Pläne als wir. Wir beten, oh Gott, dreh den dem Hals um, der mich so verletzt hat oder enttäuscht hat, der mir Unrecht angetan hat. Gott liebt diesen Menschen, er will ihn erretten. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Und vielleicht während du betest, Gott gib mir Gerechtigkeit, verändert Gott dein Herz. Dass du plötzlich Liebe für den empfindest, der dich verletzt hat. Und du begegnest ihm in Liebe. Und durch dieses Zeugnis, Gott macht dich zu einem Zeugnis in dem sein Leben und dieses Zeugnis findet er zu Jesus. Wäre es das nicht wert, ein bisschen Unrecht zu erdulden in dieser Welt, damit wer anderer ewig gerettet wird? Gottes Wege sind höher und besser als unsere Wege. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott wird gerecht sein. Die Sünde dessen, der gegen uns gesündigt hat, wird gerecht gerichtet werden. In Jesus, wenn er es annehmen will. Oder er muss sie selber tragen. Ich möchte uns ermutigen, oder Gott ermutigt uns hier, dass wir nicht ermatten, sondern beten. Gott hört jedes Gebet. Jedes Gebet wird erhört. Kein Gebet bleibt auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde unerhört, wie das Flehen dieser Witwe. Gott ist sehr gewillt zu handeln, er reagiert sofort. Manchmal so, wie wir es uns vorstellen, oft anders. Und das ist gut so. Denn Gott ist viel barmherziger als ich. Und ich bin dankbar für seine Barmherzigkeit und für seine Gnade in meinem Leben. Ich denke, wenn Gott die Gebete von anderen Leuten oft erhört hätte, die sie für mich beten sozusagen, dann wäre ich vielleicht schon vom Blitz getroffen. Ich weiß es nicht. Ich bin dankbar, dass Gott nicht immer unsere Gebete so erhört, wie wir wollen. Sondern immer so, wie es am besten ist. Deswegen können wir beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Gott hat uns nirgendwo verheißen, dass er immer das tun will, was wir wollen. Nirgendwo. Aber wird er hören. Es gibt in diesem Gleichnis, was ein Kontrast ist eigentlich, eine Parallele. Die Frau, die hat beharrlich zu ihrem Richter gerufen und es heißt hier von den Auserwählten Gottes, dass sie Tag und Nacht beharrlich zu Gott schreien. Der Unterschied ist, der Richter hat nicht reagiert sofort in dem Sinn dieser Witwe, weil er ungerecht war. Gott nicht immer in unserem Sinn gleich, weil er höhere Pläne hat als wir. Die Frage an uns ist im Vers 8, wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Den Glauben, hier ist ein bestimmter Glaube, diesen beharrlichen Glauben derer, die nicht ermüden und Tag und Nacht zu ihm rufen? Werden wir solche sein, die beständig Beziehung mit Gott pflegen? Als Einzelne, als Christen, als Gemeinde? Gibt im Englischen diesen Spruch: Read your Bible and pray every single day. Ein guter Spruch, könnt ihr euch merken, reimt sich. Read your Bible and pray every single day. Lies deine Bibel und bete jeden Tag. Wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Werden wir zu denen gehören, die beharrlich sind in unserer Beziehung mit dem Herrn? Die nicht ermatten, sondern beten. Ich möchte euch ermutigen zum Abschluss mit der Lebensgeschichte von Georg Müller. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, ist einer der Glaubenshelden, den viele von uns bewundern. Georg Müller war ein Deutscher, der dann später nach England ausgewandert ist, nach London. Und er hatte von Gott aufs Herz gelegt bekommen, sich um die vielen Waisenkinder zu kümmern. Und er hat ein Waisenhaus eröffnet, in dem zuletzt so um die 2000 Waisenkinder aufgenommen waren. Und sein Deal mit Gott war, er hat gesagt, ich werde nie irgendeinen Menschen um was bitten. Immer zuerst zu Gott gehen, ihm meine Anliegen bringen. Und Gott hat über all diese Jahre hinweg diese 2000 Kinder, die Mitarbeiter und den Georg Müller mit seiner Familie selber versorgt, einfach durch Gebet. Einfach durch Vertrauen. Er war Pastor, hat das nebenbei noch betreut, dieses Waisenhaus. Hat kein Einkommen genommen. Völlig aus Glauben gelebt. Und Gott hat ihn versorgt. Hat unglaubliche Gebetserhörungen erlebt. Oft täglich, wo sie einen Tisch gedeckt haben, es war nichts zum Essen da und sie haben gebetet, es klopft an der Tür und jemand bringt Futter vorbei. Unglaubliche Gebetserhörungen. Und dieser Georg Müller hat ein Tagebuch geführt, so ein Gebetstagebuch. Er hat bei jedem Gebet, was er gebetet hat, Datum geschrieben und dann hat er auch aufgeschrieben, an dem und dem Datum wurde das Gebet erhört. Und am Ende seines Lebens, schwarz auf weiß in diesem Gebetsbuch, hatte er über 50.000 konkrete erhörte Gebete. Viele von denen wurden sofort erhört, noch am selben Tag, aber es gab auch einige, wofür er viele Jahre gebetet hat, wo er dran geblieben ist. Und Gott hat es erhört. Das können auch wir erleben. Ich möchte uns ermutigen, Gott ermutigt uns, betet alle Zeit und ermattet nicht. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns an diese ganz grundlegenden, einfachen, praktischen Dinge erinnerst in unserem Glaubensleben. Und gerade die sind die, die wir immer wieder hören müssen und wo wir uns immer wieder selber ermutigen müssen. Vater, ich bitte dich, gib du uns ein Herz nach dir. Gib uns einen Hunger nach Gemeinschaft mit dir, Gott. Hunger, Zeit mit dir zu verbringen. Mach uns zu Betern in unserer persönlichen Zeit, in unserem persönlichen Leben, dass wir einfach den ganzen Tag über im Gespräch sind mit dir. Und auch als Gemeinde, mach uns zu einer betenden Gemeinde. Herr, stärke uns und fülle uns und erfrisch uns, Herr, dass wir nicht ermatten, sondern dir treu nachfolgen bis zum Ende. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.